Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch an diesem neuen Mittwoch in einer weiteren Woche für unsere letzte Folge vor unserer Sommerpause. Herzlich willkommen hier nochmal an der Bar aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes ist natürlich auch wieder da und ist auch schon in Sommerlaune wahrscheinlich.
Ja, beinahe. Also wir sind so in Sommerlaune, dass wir uns interessante Studien zu Gemüte führen.
Ja, genau. Okay, wir haben uns am Pool durchgelesen.
Passt eigentlich eher in den Winterzeit. Aber nichtsdestotrotz, wenn interessante Studien kommen, dann schauen wir uns die natürlich an. Genau, wir sind hier mitten dann auch im Endspurt hier, im Sommer-Endspurt, bevor dann der Herbst quasi beginnt, fast schon. Aber ja. Nichtsdestotrotz sind wir voll dabei und freuen uns, dass ihr auch hier voll bei der Hydrogen Bar wieder dabei seid und angeschaltet habt. Und heute reden wir über ein Thema, das uns auch schon ein paar Mal beschäftigt hat, nämlich die A4, die Alternative Fuels Infrastructure Directive.
Und da Regulation.
Ja, Regulation, genau.
Genau.
Directive and Regulation.
Die Zeiten von der AFED, die sind aber die sind vorbei, ja, genau.
Und da kam jetzt ein Paper raus, ein wissenschaftliches Paper von der Chalmers University of Technology, die im Prinzip diese Anforderung untersucht hat, dass man jetzt ein Wasserstofftankstellennetz braucht. Und das quasi in Europa mal simuliert hat und geschaut, passt es überhaupt mit dem Bedarf überein?
Ja, genau. Vielleicht schnell zum Hintergrund. Wir hatten es ja in irgendeiner Folge vor gefühlt 100 Jahren berichtet, wie nach der A4, eben halt nach der Alternative Fuels Infrastructure Regulation, in Zukunft das Tankstellennetz in Europa für Wasserstoff eben halt aussehen soll. Die A4, die beschreibt natürlich nicht nur jetzt ein Wasserstofftankstellennetz, sondern beschreibt ja auch Ladesäulen, eine Ladepunktdichte und Verteilung in Europa, aber eben auch die Wasserstofftankstellen. Wurde ja verabschiedet im Rahmen dieses Fit for 55-Programms vor einigen Jahren. Und letztendlich, man kann es relativ schnell zusammenfassen, man legt so ein Netz über die Europäische Union, über Europa drüber mit einer Maschenweite von 200 Kilometern und an jedem Knotenpunkt und in jeder großstädtischen Region soll eine Wasserstofftankstelle entstehen, eben halt bis zum Jahr 2030 soll es losgehen mit der Umsetzung und dann sollen eben in wenigen Jahren diese Tankstellen in der ganzen Europäischen Union entstehen, eben halt entlang dieses TEN-T-Corridors, Trans-European Transport Network, eben halt mit dieser Maschenweite von 200 Kilometern und in jeder großstädtischen Region mindestens eine.
Was dann schon zu einem großen Netzwerk führt, wo man im Prinzip durch ganz Europa fahren kann und überall auftanken kann, ist eine gute Idee, um halt dieses Thema Transport gerade mit Wasserstoff-LKWs zu adressieren, aber auch natürlich so in gewisser Weise dieses Henne-Ei-Problem zu adressieren, das es ja so ein bisschen gibt. Jetzt hat dann der Joel Löwing, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, Doktorand in dieser Chalmers University of Technology in Schweden, das untersucht, inwiefern dieses Tankstellennetz dann mit den typischen Transportrouten in Europa übereinstimmt und quasi ob das einfach passt oder ob das einfach so ein, quasi Papier hat sich jemand ausgedacht, wir brauchen alle 200 Kilometer eine Tankstelle und am Ende würde vielleicht alle 1000 Kilometer eine erreichen. Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass diese 200 Kilometer Maschenweite viel zu wenig sind? Ja. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Studie. Es ist sehr viel Simulation da drin, aber das führt natürlich zu schönen Bildchen, die man sich anschaut.
Ja, können wir leider nicht zeigen. Das führt zu schönen Bildchen. Jetzt. Ja. Wir verlinken es natürlich wieder. Und daher vielleicht jetzt der Tipp, hier mal kurz auf Pause sozusagen zu klicken und sich die Bildchen anzuschauen. Nee, aber das könnt ihr auch im Nachgang machen, selbstverständlich. Genau. Ja, wie du es gesagt hast, genau, die Untersuchung soll eben zeigen, ob dieses Netz quasi, was da über die Landkarte gelegt worden ist, ob das passt oder nicht. Und wir müssen jetzt ganz ehrlich sagen, wir sind auf diese Studie so ein bisschen gestoßen, oder du bist drauf gestoßen, lieber Hannes, weil du diese Schlagzeile eben gefunden hast, Millionen von Euro werden jedes Jahr verloren gehen, weil das alles Quatsch ist. So hat da ein Magazin im Internet eine Veröffentlichung begonnen. Die geplanten Wasserstofftankstellen, die könnten jedes Jahr zu Millionen von Euro an Verlusten führen. Und das hat uns natürlich interessiert. Ja, um Gottes Willen, was ist denn da los? Das scheint ja eine komplette Fehlplanung zu sein. Und dann liest man sich die Studie durch, Johannes, und es passt eigentlich ganz gut.
Ja, genau. Also vielleicht, wenn man sich erstmal anschaut, wie läuft denn der Verkehr in, oder gerade dieser Transportverkehr, dann kann man das vielleicht, da gibt es auch so ein schönes Bildchen, wo man wirklich sieht, im Prinzip das Zentrum der Transportrouten, das ist irgendwo in Niederlande. Also irgendwie da schlägt das Herz von Europa in der Hinsicht. Und dann von da gehen dann diese ganzen Routen weg. Es gibt viel quasi durch Deutschland nach Italien über die Berge. Es gibt auch viel Netzwerk in Frankreich und dann halt aus Deutschland Richtung Osten. Aber dann, je weiter man in diese Randregionen von Europa kommt, desto weniger stark durchblutet sieht es da aus. Also dann gerade in Nordschweden, in Finnland,
Norwegen.
Genau, in die Ukraine ist da auch drin.
Die Ukraine, ja.
Da, genau, in diesen Regionen, da sind diese Transportknotenpunkte wirklich nur noch so einzelne Punkte, während gerade um Niederlande herum sind es einfach nur, es ist eine einzige Fläche im Prinzip. Ja, gar nicht mehr die Routen unterscheiden.
Ja.
Und das ist natürlich die Basis, wo man dann schon merkt, ja gut, vielleicht braucht man ein paar mehr Tankstellen in den Niederlanden und vielleicht würden auch ein paar weniger Tankstellen in Nordschweden reichen.
Genau. Ja, genau. Aber so ganz konnte ich diese reißerische Schlagzeile da halt nicht wiederfinden. Letztendlich, so wie du sagst, genau, da, diese Routen, die sind natürlich eben halt vermehrt vorhanden oder natürlich stark eben halt frequentiert, logischerweise, da eben im Westen, im Nordwesten von Europa, was ja logischerweise auch mit den Häfen natürlich in Rotterdam und so weiter natürlich zu tun hat, wo einfach viel eben ankommt hier in Europa und dann verteilt wird über ganz Europa. Wir haben dann natürlich das Ruhrgebiet dann auch in der Region. Wir haben natürlich Belgien eben halt mit einer sehr großen wirtschaftlichen Aktivität. Von daher ist dort wirklich eben halt das Zentrum. Es geht auch rüber dann nach London und Umgebung. Und dann natürlich sehr stark dann auch in Richtung Paris. Und dass dort jetzt dieses Netz, was da einfach so jetzt drüber gelegt worden ist, dann vielleicht etwas zu dünn ist, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das rauszufinden. Auf der anderen Seite, ja, in Rumänien ist es vielleicht etwas zu viel sozusagen. Aber die Message aus der Studie, wir können gleich im Detail ja noch ein bisschen reingehen, aber wenn ich es jetzt richtig hier einschätze, ist eigentlich nicht, dass jetzt Millionen von Euro verloren gehen jedes Jahr, weil es viel zu viele Tankstellen gibt, die nur Verlust machen, sondern im Gegenteil, für nahezu alle Länder, es gibt Ausnahmen, wir sprechen gleich noch, aber für die meisten Länder ist eigentlich die Zahl an Tankstellen noch zu gering, so wie sie in der A4 vorgesehen
ist. Genau, gerade da in diesen Bereichen um dieses Zentrum, um dieses Herz in Niederlande, also Deutschland, Belgien, Frankreich, da wird man viel, viel mehr Wasserstofftankstellen brauchen. Und ja, dann natürlich, je weiter man wegkommt, desto weniger. Aber das ist wirklich ein Punkt, wo auch die Studie zu dem Ergebnis kommt. Diese A4 ist im Prinzip ja so in gewisser Weise gutes Base-Szenario, von dem man mal ausgehen kann in diesen Ländern. Und dann muss dann noch einiges mehr passieren. Aber genau, sie haben auch in der Studie wirklich die so Standorte für Wasserstofftankstellen modelliert und dann auch sein Netzwerk über Europa gelegt, wo die eigentlich stehen müssten, damit diese ganzen Transportrouten, die da in diesem dieser Datenbank waren, damit die gut funktionieren. Und da sieht man dann schon, dass sich diese Wasserstofftankstellen dann am Ende doch über ganz Europa auch ziehen. Also auch da in Nordschweden und in der Ukraine und ja, in Weißrussland und so weiter. Da sind überall Wasserstofftankstellen noch vorhanden, die man da braucht, damit einfach dieses System funktioniert. Also es ist nicht so, dass man da zum Ergebnis kommt, dass man irgendwie ganze Länder von dieser Wasserstofflandkarte streichen könnte.
Streichen sollte, ja, genau.
Sondern es ist eigentlich schon überall was da, sodass diese Transportwege funktionieren. Es ist natürlich auch so, dass die mit verschiedenen Tankgrößen dann gespielt haben, also 60 Kilogramm Tank, 75 oder 90 Kilogramm Tanks, wo man dann natürlich auch ziemlich viel ändern kann. Also zum Beispiel macht man dann wenn man 90 Kilogramm Tanks nimmt, dann kann man natürlich die Tankstops auf der Strecke reduzieren und dann reicht's, wenn man einfach nur noch tankt beim Start und beim Ende der Strecke im Prinzip. Und das sind dann natürlich meistens auch diese industriellen Zentren, wo wahrscheinlich sowieso Wasserstoff irgendwie vorhanden ist.
Ja, schon sehr interessant. Da wurde so eine Untersuchung auch gemacht, eben halt, wann werden Fahrzeuge betankt. Das ist wirklich sehr schön, sich das anzuschauen, wirklich eine Empfehlung, sich das durchzulesen. Macht wirklich Spaß. Und logischerweise, ja, so kurz eben halt nach der Betankung wird niemand sofort wieder zum Tanken. Das ist jetzt irgendwie klar. Aber dann eben halt gibt es im Endeffekt so eine Glockenkurve, wenn der Tank eben halt so zwischen 70% und 90% dann halt leer gefahren ist. Und dann gibt es tatsächlich nochmal so einen Abfall, eben halt kurz bevor man wirklich an einem Ziel sozusagen ankommt, wenn man sich dann offensichtlich denkt, ja, die Parameter jetzt bis zum Ziel, die schaffe ich jetzt auch noch, dann tanke ich erst an meinem Ziel und nicht eben halt 5 Kilometer vorher oder sowas. Und so ergibt sich dann diese schöne Verteilung, eben halt wann werden Fahrzeuge betankt. Und auf der Basis von dieser Projektion oder von dieser Annahme wird dann eben geschaut, wo geht der Verkehr normalerweise los, wo fahren die Fahrzeuge hin, auf welchen Routen sind die unterwegs und wann eben halt betanken die. Und so wird dann modelliert. Und diese verschiedenen Szenarien hast du ja auch schon erwähnt mit der Tankgröße und so weiter. Und ja, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, es gibt tatsächlich nur ganz wenige Länder, wo im Endeffekt dann rauskommt, ja, es gibt so viele Tankstellen. Mhm. Speziell in einem Szenario, wo die Tankgröße 75% erträgt und eben die Wasserstofftrucks eben 25% vom Verkehr ausmachen, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Länder, wo es minimal zu viele H2-Tankstellen nach den A4-Regeln gibt. Aber schon, wenn wir uns dieses Baseline-Szenario eben anschauen, das die Studie da angenommen hat, 75 Kilogramm und 15% Trucks, sind es nur noch 3 Länder, die zu viele H2-Tankstellen dann haben werden. Und das sind Bulgarien, Griechenland und Rumänien. Aber wenn ihr euch diese Grafik, die Figur 12 in der Studie in dem Fall jetzt anschaut, seht ihr auch diese Spikes, eben die für diese Länder, die ich gerade erwähnt habe, nach unten gehen, sozusagen halt wirklich die Zahl an Tankstellen, die dort eben halt übermäßig vorhanden ist, die ist wesentlich, wesentlich kleiner als der Spike, der nach oben geht für viele andere Länder, wo es zu wenig Tankstellen gibt.
Ja, also insofern wirklich, ja, man kann dann natürlich jetzt sich auch nochmal die Headline überlegen. Ihr sagt ja Millionen Euro an Verlust. Man muss ja sagen, in der heutigen Zeit sind ja Millionen nichts.
Ja, was ist eine Million?
Milliarde,
ja, genau.
Ist,
genau. Fangen wir doch gar nicht an.
Ist im Prinzip so eine Wasserstofftankstelle, die kann ja schon in den Millionenbereich gehen.
Auf jeden Fall. Ja.
So ungefähr eine Wasserstofftankstelle, die falsch gebaut ist, ist dann schon ein Millionenverlust. Also da.
Und das ist nur eine Pkw-Tankstelle. Wenn wir über eine Truck-Tankstelle sprechen, liegt man eher so bei 4-5 Millionen wahrscheinlich. Ja, da kann man gleich mal 10 Millionen irgendwie halt leicht mal in den Sand setzen, wenn die an der falschen Stelle steht. oder wenn halt zwei davon an der falschen Stelle stehen. Insofern ist die Schlagzeile wahrscheinlich nicht falsch. Ja, in Griechenland werden da Millionen von Euro verloren sozusagen. Aber auf der anderen Seite in Ungarn und in Frankreich und in Dänemark und in der Tschechischen Republik, da ist die Zahl der Tankstellen noch viel zu gering tatsächlich nach
der Regel. Man muss natürlich auch sagen, das basiert alles darauf, dass es halt die Wasserstofflastwagen wirklich gibt, dass die auf die Straße kommen. Klar. Und wenn man natürlich jetzt das Netzwerk aufbaut und es kommen gar keine,
dann hat man Probleme.
Sowieso ein Problem. Also dann hat man nicht nur in diesen quasi Randländern von der EU ein Problem, sondern ganz generell, wenn man jetzt irgendwie Tausende an Wasserstofftankstellen aufbaut. Aber man muss halt auch irgendwo anfangen. Das ist schon ein Punkt. Und da hilft natürlich diese Studie schon, dadurch, dass das diese Standorte simuliert und Strecken und verschiedene Tankgrößen, dass man wirklich schauen kann, wo macht denn eigentlich jetzt rein theoretisch gesprochen so eine Tankstelle Sinn? Und dass man dann vielleicht die auch zuerst aufbaut und dann Schritt für Schritt sich weiterhangelt, gerade für diese Länder, die sowieso eher am unteren Ende der Auslastung sind oder wo es dazu führen könnte, dass man zu viel Tankstellen hat, dass die natürlich dann sagen, die Tankstellen, die sie aufbauen, die machen sie geschickt da, wo es notwendig ist. Und vielleicht können sie dann damit auch diese ganzen Strafzahlungen vermeiden, die dann am Ende natürlich kommen würden, wenn sie jetzt nicht dieses 200-Kilometer-Netz abdecken. Ja. Aber wenn sie sagen, ja gut, die Transporte können trotzdem durch, es wird niemand behindert, vielleicht hilft es denen auch in der Argumentation.
Ja, genau. Jetzt merke ich gerade, dass ich vorhin, glaube ich, leicht daneben gelegen bin, tatsächlich dieses Szenario, wo es in 7 Ländern zu viele Tankstellen gibt, war natürlich nicht das 25%-Szenario, wo es ja viele Trucks gibt und deshalb ja auch der Verbrauch oder der Bedarf entsprechend hoch, sondern es war das 5%-Szenario. Wenn es also nur 5% eben an Wasserstoff-Trucks gibt mit 75 Kilogramm in Tank, dann sind tatsächlich in Bulgarien, in Kroatien, in Estland, in Finnland, in Griechenland, in Irland, in den Niederlanden auch überraschenderweise und in Rumänien zu viele Tankstellen vorhanden. Aber schon, wenn die Trucks eben nicht einen Anteil von 5%, sondern von 15% haben, eben halt wie gesagt, bleiben von diesen Ländern nur noch Bulgarien, Griechenland und Rumänien übrig. Und alle anderen Länder haben dann die Seiten sozusagen gewechselt und haben dann plötzlich wieder zu wenige Tankstellen.
Genau. Was gibt sonst noch zu sagen? Es ist natürlich oder was da komplett ausgeblendet wird, ist irgendwie Wasserstoffpreis oder so. Da wird einfach gesagt, gut, Wasserstoff ist da und der muss natürlich dann irgendwie in die Lastwagen.
Und ist bezahlbar.
Kommt. Genau. Und es ist natürlich auch klar, wenn man den Lastwagen hat, der muss auch fahren. Dann am Ende, solange er fährt, wird er auch Wasserstoff verbrauchen.
Ja.
Insofern, sehr interessant. Ich fand es auch wirklich interessant, wie halt diese Tankgröße, wie das die Betankungsinfrastruktur beeinflusst. Also gerade wenn man dann in diese großen Tanks kommt, wo dann plötzlich überhaupt kein Zwischenstopp mehr notwendig ist für viele Touren. Ich glaube, wenn man von 60 Kilogramm auf 90 Kilogramm hochgeht, dann kann man plötzlich mehr als die Hälfte der Routen ohne Tankstopp zurücklegen.
War sehr interessant. Ja, genau, habe ich mir auch gedacht. Das ist tatsächlich, dieser Unterschied ist dann anscheinend erheblich. Mhm. Ja, genau.
Und das führt natürlich dazu, dass dann, kann man sich einiges an diesen Tankstellen sparen. Man muss aber auch sagen, viele der Routen, die beginnen ja vielleicht da in Osteuropa und gehen dann Richtung quasi Westeuropa. Andererseits könnte man dann natürlich auch irgendwo quasi auf dem Weg in Österreich nochmal den Lastwagen voll machen. Dann fährt man zur Fabrik in Osteuropa, lädt da ein, fährt zurück und macht dann in Österreich den Tank wieder voll. Das wird ja auch funktionieren.
Deshalb auch dieser riesige Spike eben da tatsächlich bei Österreich. Das ist wirklich, glaube ich, der zweithöchste Spike ja in ganz Europa. nach Frankreich. Es ist tatsächlich in Österreich, als halt wirklich so in der Mitte liegt quasi und da dann halt viele Routen einfach halt durchführen und natürlich halt deshalb auch die Chance relativ groß ist, dass da jemand eben halt tanken muss.
Ja.
Das ist schon alles hier berücksichtigt.
Ja, genau. Und ist schon echt, da ist auch so, ja. Wenn halt dann die 90 Kilogramm Tanks kommen, dann geht dieser Bedarf in Österreich halt extrem zurück.
Ja, genau. Ja.
Muss man auch sagen. Also wirklich interessant, wie sich das alles miteinander zusammenhängt. Also es ist wirklich viel Simulation da drin. Sehr interessant. Man kann sich da verlieren in diesen Details.
Ja, es macht echt Spaß.
Die verstehen, versuchen. Aber ja, ich glaube, wir haben eigentlich die wichtigsten Sachen jetzt von unserer Seite
ich glaube auch.
Adressiert. Schaut es euch gern an, es ist interessant. Und wenn ihr Fragen habt, wir sind immer interessiert, da in eine Detaildiskussion zu treten.
Ja, genau.
Das Geld natürlich selber nicht entwickelt haben.
Wir können die Fragen wahrscheinlich nicht beantworten, aber wir können zumindest halt unsere Meinung kundtun dazu.
Genau. Ja, genau. Damit lassen wir es jetzt für diese Episode gut sein und auch für diesen quasi Sommer. Hoffentlich, wenn wir nach der Sommerpause wiederkommen, ist noch Sommer.
Ja,
aber das weiß man nie. Aber jetzt lasst uns gemeinsam den Sommer genießen. Wir danken euch für euer Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Ideen, Anregungen, auch wenn ihr am Pool liegt oder in den Bergen wandert oder wo auch immer seid und da Gedanken habt, was wir in unserem Podcast aufnehmen könnten, besser machen könnten, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer, wenn wir da was hören. Unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de.
Genau, und wir melden uns nach unserer Sommerpause wieder mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts Ende August. Es wird entweder der 20. oder der 27. August sein. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und dann werden wir in die zweite Jahreshälfte 2025 starten. Wir haben schon jede Menge Pläne und Buchungen und Events und Gäste. Es wird super. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird natürlich auch wieder ein Haufen Arbeit, Johannes.
Genau.
Aber wir haben es die letzten 5 Jahre auch ganz gut hinbekommen. Also insofern, ich denke, wir schaffen es da auch wieder. Aber jetzt erstmal eine schöne Sommerzeit an euch alle. Auch von meiner Seite nochmal vielen Dank fürs Zuhören, auch in diesem Halbjahr wieder. Wir hören uns Ende August wieder, wenn es wieder losgeht mit dem Hydrogen Bar Podcast. Bis dahin.
Bis dann.